Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Monate liegt die große Katastrophe in Japan nun also zurück. Die Sekundenschnelle von Beben und Tsunami und die anhaltende atomare im AKW von Fukushima. Unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf ist seit 1,5 Wochen in den betroffenen Gebieten unterwegs. Susan Brunner hat ihn gestern telefonisch erreicht, nur wenige Stunden nachdem erneut ein schweres Erdbeben den Nordosten Japans erschüttert hatte.
Das Tagesgespräch.
Als Sie das letzte Mal in Japan waren, Urs Morf und wir Tagesgespräch zusammen hatten, hat es zumindest im Tagesgespräch ein Erdbeben gegeben. Jetzt, gerade vor wir angefangen haben zu reden, hat es wieder ein schweres Erdbeben gegeben. Im Nordosten von Japan hat man da lesen. Haben Sie es gespürt?
Ja, leider. Also ich bin hier im 10. Stock in einem Hotel in Tokio und ich habe es wirklich mittlerweile sehr ungern, die Erdbeben, aber es hat einfach wieder angefangen zu schütteln, wie blöd. Und dann habe ich im Moment lang geschaut und gesehen, wie da Kleiderbügel und das Zeug hin und her geht, die Lampen, die Stehlampen hat angefangen zu schwanken, ist aber nicht umgekehrt. Und dann bin ich, was man eigentlich nicht sollte, oder? Aber ich habe es dann gleich gemacht, bin ans Fenster geschaut und habe gesehen, dass die anderen Häuser, die noch höher sind, dass die auch, also weit oben hat man schon gesehen, wie die schwanken. Dann habe ich so ein bisschen auf die Uhr geschaut und habe dann gemerkt, so nach etwa 20 Sekunden jetzt wieder aufgehört. Und dann habe ich gefunden, ja gut, also es ist vielleicht jetzt nochmal an uns vorbeigegangen.
Aber es ist nicht ein Trag gewesen, auch wenn Sie jetzt doch schon ein paar Mal in Japan gewesen sind?
Nein, es ist für mich also jedes Mal wirklich ein sehr unangenehmes Ereignis, weil ich bin nicht Japaner, ich habe nicht im Gefühl, wie schwer das ist, wie gefährlich das ist. Und es ist eben gerade sinnlos, dann eben einfach eben aus dem 10. Stock versuchen, irgendein Stegenhaus abzurennen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht besser, man weiß es einfach nicht im Voraus. Also die Japaner spüren mehr, welche Erdbeben wirklich gefährlich sind und welche nicht. Aber ich habe den Instinkt nicht und ich werde dann nochmal so ein bisschen sicher und könnte ein bisschen aus dem Häuschen für eine Weile.
Also wir hoffen, dass jetzt nicht die Beben nicht während dem wir reden, so wie das letzte Mal. Urs Morf, Sie sind jetzt die letzten 9 Tage sind Sie in Japan umeinander gereist. Das Epizentrum von dem Erdbeben vor 6 Monaten, vor dem ganz schweren, dem 9 auf der Richterskala, war vor der Küste von der Präfektur Fukushima gewesen. Sie waren dort gewesen, auch in dieser Gegend, mit dem Geigerzähler.
Ja, das ist so. Also ich bin von Tokio aus, wo ich den grössten Fischmarkt der Welt angeschaut habe, um zu schauen, ob die Japaner noch Seafood essen. Bin ich über die Atomprovinz Fukushima nach Tsunami-Küste raufgefahren. Und wir haben einen Geigerzähler dabei gehabt und das ist also wirklich, ich muss sagen, sehr beunruhigend gewesen. Weil man hat hier in Tokio, wie wahrscheinlich in Zürich ungefähr auch, hat man einen sogenannten Normalwert. Ich wollte jetzt da nicht zu fest mit Zahlen abverwirren, aber das heisst, dass piepset ab und zu und dann zeigt da die Digitalanzeige irgendetwas zwischen 0,1 und 0,2 Mikrosievert pro Stunde an. Und dann sind wir da an die Grenze von Fukushima gekommen, an die Provinzgrenze. Und das ist wirklich, also kaum sind wir über die Provinzgrenze raus gewesen, ist der Wert einfach systematisch gestiegen. Und wir haben dann also Rekordwert erreicht von 0,94 Mikrosievert. Das gilt, offiziell gilt das immer noch als unbedenklich, aber es ist mir dann eben aufgefallen, als wir wieder zurückgefahren sind. Also da sind wir in mehr als 60 Kilometer Distanz vom Atommeiler auf der Autobahn gefahren. Das dauert etwa eine Stunde, bis man die Provinz Fukushima hinter sich hat. Und die ganzen 60 Kilometer durch sind wir immer irgendetwas zwischen dem 4-fachen und dem 10-fachen Wert vom eben sogenannten Normalen gewesen. Und das ist irgendwie, auch wenn das heisst, das ist unbedenklich, das ist eben gleich irgendwie beunruhigend.
Ist das auch für die Leute dort so? Weil die Wissenschaftler sagen ja eigentlich, die Dosis ist ja an sich noch nicht so gefährlich. Es gibt viel höhere Dosen, gerade zum Beispiel die, die im Reaktor selber haben müssen arbeiten, die Extremdosen ausgesetzt worden sind. Glauben das die Leute?
Das ist das grosse Problem. Also, natürlich glauben die Leute, dass das für den Moment unbedrohlich ist. Also, es gibt sehr viele Leute, die in der Stadt Fukushima noch ein bisschen näher dran ist oder in Koriyama, das ist ein anderer Industrieort, wo dort noch leben. Aber die Leute machen sich eben Sorgen, ob das nicht eben auf Dauer, und das ist ein Dauerzustand, also es ist dort immer so hoch, oder, ob das nicht mit der Zeit eben doch Schäden bringt. Und was jetzt passiert, ist einfach, dass im Prinzip eine stille, leisige Absetzbewegung gibt. Also alles, was Kind hat und sich einigermaßen leisten kann, das zieht aus der ganzen Provinz Fukushima eben weg. Also die Provinz ist wirklich drauf und dran, sich mindestens von Jugend und von Kind zu entvölkern. Es ist häufiger so, dass Männer dann noch irgendwo in einer von diesen Städten ausharren, weil sie dort eine Arbeitsstelle haben, was ja nicht so einfach zu finden ist im Moment in Japan. Aber Frau und Kind, die sind meistens eben einfach schon gegangen, die sind in einen anderen Landesteil ausgezogen.
Sieht man denn das auch? Also ich meine, Schulen, Fabriken, Geschäfte, Leute, also ich meine, was sieht man da? Sie haben jetzt gesagt, etwa 60 Kilometer vor dem Nuklearreaktor sind sie gewesen. Also merkt man, dass das entvölkert ist oder wird?
Ja, man merkt schon, also man weiss, also es gibt ja da die Evakuationszone von 20 Kilometern, dann gibt es einzelne Dörfer, unter anderem ein Rinderzüchterdorf Iitate. Und dort haben sie irgendwie besonders hohe Verstrahlung und dort ist natürlich jetzt sowieso nichts mehr. Aber es ist also ganz deutlich und klar, also selbst in relativ abgelegenen Gegenden, also 100 Kilometer westlich in den Bergen, wo es relativ sicher gelten, dort hat man auch nicht die wirklich hohen Strahlenwerte, aber die Leute ziehen auch dort den Weg, weil sie einfach irgendeine Geschichte nicht mehr über den Weg trauen.
Weißt du, das sind die Leute, die wegziehen aus der Präfektur Fukushima, sind die in einem anders überhaupt willkommen?
Das ist ein ganz grosses Problem. Also mir ist erzählt worden von Leuten, die nicht direkt betroffen sind, aber die Leute gut kennen, die aus Fukushima kommen, dass jetzt zum Beispiel in Tokio ab und zu mal Leute, die aus Fukushima kommen, also wo man das sieht, der Autonummer, dass die angerempelt werden von den Tokio und gesagt wird, sie sollen verschwinden, sollen zurückgehen, was herkommen, weil die Tokioter, die sich dann so aufführen, die haben Angst vor diesen Leuten. Die haben das Gefühl, die Leute sind eben verstrahlt und das könnte dann für sie persönlich auch eine Gefährdung bedeuten. Also sie könnten auch verstrahlt werden. Und das ist ein bisschen eine Parallelerscheinung zu dem, was passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort ist das vielen Strahlenopfer von Hiroshima und Nagasaki ist das auch so gegangen. Die sind im Prinzip diskriminiert worden, weil die Leute einfach Angst gehabt haben, dass wenn man die anlangt oder wenn man zu nahe an denen ist, dass das eben könnte die um sich greifen, dass man auch könnte strahlenkrank davon werden. Das ist wahrscheinlich ein Mumpitz, aber man kann das irgendwie den Leuten auf eine Art fast wie nicht fragen, aber es ist also schon nicht so, dass die jetzt da solidarisch und mit offenen Armen empfangen werden. Natürlich nicht von allen Leuten, es gibt ganz viele Tokioter, die sicher nicht so denken, aber es kommt wirklich effektiv einfach vor. Es gibt Diskriminierung von Fukushima-Leuten jetzt.
Das ist ja für die Leute furchtbar. Die haben sonst schon ihre Heimat verloren und dann werden sie noch diskriminiert oder man hat Angst vor ihnen.
Es ist grauenvoll, weil das ist, wie Sie sagen, ich meine, die haben wirklich jetzt ihre Existenz verloren. Es ist ausgesprochen, auch dort oben, auch Fukushima, ist es, wie ganz Japan, ist im Prinzip ein Mittelständlerland. Also die meisten Leute haben ein eigenes Land und haben ein eigenes Haus gehabt, haben das verloren, wissen nicht, ob sie entschädigt werden, von wem, haben keine Chance, irgendwie Rechtsansprüche da durchzusetzen gegenüber der TEPCO, also der Betreiberfirma vom AKW. Und versuchen sie sich irgendwo in einer anderen Landesgegend eine neue Existenz aufzubauen, etwas zu kaufen und so. Und dann merken sie eben, dass sie im Prinzip gar nicht willkommen sind.
Ich möchte nachher noch auf Politik zurückkommen, Atomausstieg oder überhaupt Energiepolitik von Japan. Aber zuerst noch zurück zu dort, wo Sie hingereist sind, Urs Morf. Neben der Zerstörung von dem Atomkraftwerk und Verstrahlung hat es ja auch die Zerstörung von dem riesigen Erdbeben, respektive von dieser Flutwelle gegeben. Wie weit sind die Japaner mit den Aufraumarbeiten? Was haben sie gesehen?
Es ist eine sehr gemischte Bilanz. Also das eine ist, die Strassen sind zum Beispiel wieder in Betrieb, sind zum Teil auch neu geteert. Also da merkt man, die Erdbebenschäden fast nicht mehr. Und die von den Strassen und von den Bahnen und so sind die Trümmer weggeräumt worden. Auf der anderen Seite ist es eigentlich erschreckend, wie wenig weit das man ist. Also es ist zum Beispiel in Kesenuma oder in Kamaishi, das sind relativ wichtige Fischerhäfen, an den Tsunami-Küsten oben. Da sieht es auf den ersten Blick eigentlich nicht sehr viel anders aus als noch im April, wo ich das letzte Mal dort oben gewesen bin. Es sind immer noch riesige Trümmerfelder. Also man muss sich natürlich vorstellen, also der Tsunami, der hat wirklich auf eine Länge von 450 Kilometern alles, was in Küstennähe war, ist einfach kurz und klein geschlagen und in Stückchen zermalmt. Das ist schwierig, das alles wegzukriegen. Aber was man jetzt sieht, ist, dass es zum Teil einfach so nach Trümmersorten ist es jetzt zum Teil ein bisschen geordnet. Also es hat an gewissen Orten einfach riesige Halden, wo einfach alles, was aus Holz ist, liegt. an anderen Stellen liegen jetzt einfach konzentriert Tausende von verbeulten und verquetschten Autos und anderen Sachen aus Metall. Und was ich weiss, ist, dass es Tendenz gibt, dass man eben versucht, das, also die Trümmersorten noch mehr aufzuteilen und dass ein Teil dann soll versucht werden zu rezyklieren, also Metall und so. Das kann man natürlich wieder brauchen, Holz auch. Das Holz, das man nicht mehr brauchen kann, natürlich zum Bauen oder so, das kann man vergessen. Das ist alles wirklich in Splitter geschlagen, aber dass man das würde zum Beispiel in Heizkraftwerk verbrauchen. Und dass man dann den Rest, also all die Sachen, die man nicht brauchen kann, Mauerteile, Plastik und so weiter, dass man das dann würde in Gruben oder dass man Gruben graben und das dort verbuddeln.
Man kann sich, glaube ich, schier nicht vorstellen, wie viel Schutt da muss anfallen. Sie haben es gesagt, 450 Kilometer, das ist eine unvorstellbar grosse Strecke, wo alles zerstört worden ist. Viele, also die überlebt haben, sind obdachlos geworden. Wo leben denn die jetzt?
Das muss ich sagen, das ist, wenn man so will, ein Lichtblick und gleichzeitig eine weitere Tragödie, die jetzt einen Anfang nimmt. Also einerseits ist es so gewesen, dass wenn ich dort war, bis letztes Mal sind ja die meisten Leute immer noch in Schulen und in Turnhallen einquartiert gewesen. Jeweils haben wir Familien auf 2 oder 3 Quadratmeter mit überhaupt keine Privacy, was den Japanern unglaublich peinlich ist. Also wenn man sich zum Beispiel muss umziehen, wenn auch zuschauen können. Und das ist nicht mehr so. Also die Leute sind jetzt, es sieht ein bisschen aus wie Container, es sind aber nicht, sind das Fertigbauelemente nach Standard, nationalem Standard, überall gleich aussehende so Würfelhäuschen. Und das ist natürlich viel besser, aber sie haben jetzt Privacy, sie haben im unglaublich heißen Sommer, der jetzt vorbeigegangen ist, haben sie jeweils in einem von 2 bis 3, je nach Größe der Familienzimmer, haben sie wenigstens eine Klimaanlage gehabt. Das Problem ist einfach, die Häuser, das könnte sein, dass das mit der Zeit noch politische Wellen wirft, also mir dunkt, die sind wahnsinnig schlecht gebaut. Also extrem dünne Wände, ganz extrem dünnes Kunststoffböden, schlecht isoliert und auf die Leute dort oben, also das muss man einfach sehen, im Nordostjapan, die haben heisse Sommer und die haben furchtbar bitterkalte Winter mit wahnsinnig grossen Schneemengen. Und ich glaube, die Notbehausungen, wo die jetzt drin wohnen, die werden eine sehr, sehr harte Umgebung sein, um einen nordostjapanischen Winter zu überstehen. Und die Leute, die kommen ja, also die Tsunami-Opfer, die kommen ja alle von den Küsten, oder? Also die jetzt, und an den Küsten ist, weil ja der Pazifische Ozean gerade nebenan ist, oder das grosse Wassermenge tut immer so ein bisschen das Klima ein bisschen ausgleichen und die sind sich an die Schneemengen, an die Kälten nicht gewöhnt und die sind jetzt zum Teil relativ weit im Landesinneren und dort gibt es wirklich mit Garantie einen sehr bitteren Winter und die Leute haben jetzt schon wirklich Angst davor, wenn sie wissen einfach nicht, wie sie das werden überstehen.
Nicht einmal wissen, wie man den Winter übersteht. 2 Jahre sollen sie so wohnen in so Ersatzunterkünften. Aber eine Perspektive, dass sie je wieder an die Küste, die jetzt so zerstört ist, haben sie die überhaupt? Gibt es die überhaupt? Plant die Regierung etwas?
Es sind verschiedene Ansichten rum. Also es ist ganz klar, dass man dort, wo der Tsunami wirklich mit voller Wucht alles kurz und klein geschlagen hat, dass man dort ja nicht mehr bauen darf. Das hätte man wahrscheinlich auch nie dürfen. Es hat die ganze Küste entlang, wenn man genau schaut. Auf der Höhe, die relativ sicher ist, gibt es so Gedenksteine, die die Japaner vor 100 oder 120 Jahren dort angestellt haben, wo drauf steht, auf Japanisch, unter dieser Linie sollte man nicht bauen. Und das ist natürlich in den letzten paar Jahren wirklich einfach missachtet worden. Und das ist klar, dass man diesen Fehler nicht wiederholen will. Das Problem ist einfach, wo nimmt man Baugrund her? Weil der Nordosten von Japan, also die Pazifikküste, das ist im Prinzip von Gletscher in der letzten Eiszeit geformte Landschaft. Das sind U-Teiler, wie bei uns irgendein Zasfer oder Zermatt, wo aber statt irgendwie ins Fischbertal oder ins Rhonetal dann eben in den Pazifik mündet. Und da geht es dann sehr geächtig rauf. Und das heisst, die einzige Möglichkeit zum neuen Baugrund zu schaffen wäre, dass wir in einer sicheren Höhe anfangen, eben den Berg abzutragen, neue Ebenen schaffen. Und das ist extrem aufwendig und wird mit wahnsinnigen Kosten verbunden sein. Und dort ist man einfach mit der Planung noch nicht so weit. Also da gibt es noch kaum Fortschritt bis jetzt.
Und das heisst eigentlich, die Leute haben auch nicht wirklich eine Perspektive. Die wissen gar nicht, was passiert, wenn sie mal aus diesen Notunterkünften rauskommen, wenn sie dann rauskommen.
Das ist es auch. Also ich meine, es gibt natürlich viele Leute, die jetzt versuchen, also sie dürfen 2 Jahre kostenlos, sie müssen Kosten für Wasser, elektrisch und Gas, müssen sie selber decken, aber sonst ist es kostenlos in diesen Notbehausungen zu wohnen, aber eben, es ist auf 2 Jahre befristet und es hat einfach viele, die jetzt irgendwie versuchen, ja halt auch in eine andere Landesgegend umzuziehen, weil auch die Leute, oder, die haben ein bisschen genug. Oder dann versuchen, eben, wo immer das geht, ein bisschen mehr im Landesinneren, ein neues Häuschen zu kaufen. Also es gibt relativ viele, die genug Spaß gehabt haben oder das effektiv machen und schon gar nicht mehr jetzt in die Notunterkünfte umgezogen sind aus den Schulhäusern. Aber es ist wirklich immer noch ein relativ grosser Teil der Leute, die ist in diesen Notunterkünften und weiss tatsächlich im Moment effektiv nicht, was passieren wird, wenn die 2 Jahre rum sind.
Gehen wir zurück auf das, was Sie vorhin angesprochen haben, Leute, die weggehen aus der Präfektur Fukushima, zum Teil auch nicht so willkommen sind dort, wo sie abwandern. Wie ist denn das, der japanische Regierungschef hat letztens gesagt, er will jetzt eigentlich keinen Atomausstieg oder das ist nicht eine Priorität. Gibt es denn da keinen Druck aus der Bevölkerung nach dem, was jetzt passiert ist?
Es ist sehr gemischt, also es hat ein bisschen etwas Ähnliches stattgefunden wie in der Schweiz, also es ist halt doch jetzt wieder 6 Monate her, der erste Schreck ist vorbei und was man sehen muss ist, also es sind ja bis auf 7-10 von diesen 54 AKW sind ja alle abgestellt gewesen jetzt der Sommer durch, es hat eine wahnsinnige Stromsparkampagne gegeben. Es ist effektiv, der normale Stromkonsum ist diesen Sommer um 20% gesenkt worden, aber unter enormen Opfern. Also das muss man einfach sehen. Also es ist wirklich breitflächig, sind Klimaanlagen abgestellt geblieben, die Leute haben elektrische Ventilatoren gekauft, die sehr viel weniger Strom verbrauchen, aber das ist ja kein Ausgleich und es ist ein ganz extrem heißer Sommer gewesen. Also es ist noch dazu, es ist ein überdurchschnittlich heißer Sommer gewesen und es hat effektiv mehrere hundert, das muss man auch sehen, mehrere hundert alte Leute, also die Japaner sind an sich ein überaltertes Volk, es hat mehrere hundert alte Leute gehabt, also so gegen 100-Jährige, die dann an Hitzschlägen eben gestorben sind. Und daher sagen jetzt viele Leute, ja, vielleicht müssen wir halt jetzt wirklich einfach mit dieser Atomenergie leben. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung, also es ist effektiv seit Fukushima, seit der Katastrophe, ist die Anti-Atom-Bewegung am Wachsen. Früher sind bei Anti-Atom-Demonstrationen, also vor dem 11. März, sind im Durchschnitt in Tokio 60 bis 80 Leute aufmarschiert. Das hat sich nach der Katastrophe radikal geändert. Es sind jedes Mal Tausende, die jetzt demonstrieren. Es sind auch am letzten Sonntag wieder Demonstrationen gegeben, vor dem TEPCO, also AKW-Betreiber-Hauptsitz. Und das sind wirklich jedes Mal dann mehrere Tausend Leute. Und die wollen es natürlich wissen. Also die haben effektiv, die wollen nicht mehr mit dieser Atomenergie leben. Es ist auch wenn man mit den Leuten redet, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt die einen, die sagen, ja, vielleicht können wir einfach nicht drum herum, vielleicht brauchen wir das wirklich. Und es gibt aber wirklich auch viele andere, die sagen, nein, also jetzt haben wir es doch echt gesehen, also in diesem Land mit diesen Erdbeben, mit diesen Tsunami, das geht einfach nicht. Aber ich glaube, das ist einfach eine Debatte, die noch nicht fertig geführt ist.
Wenn man die Politik noch anschaut, was man da auch mitbekommen hat, ist, dass es doch eine Turbulenz gegeben hat nach dieser Tsunami-Katastrophe, nach dem Atomkraftwerk-Unfall oder die Zerstörung dort. Der NATO-Kanat musste gehen, also der Regierungschef, es hat einen neuen Regierungschef gegeben. Hat sich dann überhaupt etwas geändert in Japan in der politischen Landschaft im Nachzug von dieser Katastrophe?
Ja, wenn sich etwas geändert hat, dann meiner Ansicht nach, das tut mir ein bisschen leid, eigentlich fast eher zum Negativen her. Also es ist halt so, dass ich glaube, der NATO-Kan wird als schlecht angestellt. Ich glaube, er hat seine Sache nicht so schlecht gemacht. Er ist vielleicht nicht wirklich in die Offensive gegangen, er ist zu wenig vielleicht im Fernsehen auftreten als Herd und das Problem ist einfach, er hat gewusst, es braucht zur Bewältigung von dieser Krise braucht sehr, sehr viel Geld. Er hat Nachtragsbudgets vorgebracht, ins Parlament eingebracht und er ist einfach systematisch blockiert worden, und zwar von der alten, also von der jetzigen Opposition, der liberaldemokratischen Partei, die Japan 50 Jahre lang geführt hat und die letzten Wahlen verloren hat. Und gleichzeitig ist er eben auch torpediert worden aus den eigenen Reihen, also aus seiner eigenen Partei, weil die Partei, das ist ein grosser Teil von diesen Parteimitglieder, sind ehemalige Liberaldemokraten, die abgewandert sind aus opportunistischen Gründen. Und die machen im Prinzip genau die gleichen Ränkespiele, die es früher in der liberaldemokratischen Partei gab, machen sie weiter. Sie haben im Prinzip den alten Kahn systematisch blockiert, bis er dann eigentlich hat müssen gehen. Also er hat ja dann das letzte Nachtragsbudget zur Bewältigung der Katastrophe hat er eigentlich nur durchs Parlament durchgebracht, mit dem Versprechen eben nachher zurückzutreten, und das hat er gemacht. Und jetzt mit dem neuen Ministerpräsidenten, er tritt sehr, sehr bescheiden auf. Er hat sich ja schon, als er den Amt übernommen hat, er sich selber mit einem ziemlich hässlich aussehenden Süßwasserfisch verglichen. Er gesagt, er sei kein Politstar. Aber das Problem ist effektiv, dass er einfach auch kein Charisma hat. Und ein weiteres Problem ist, dass er, weil er gesehen hat, wie es um den Autokan gegangen ist, jetzt sein Kabinett eigentlich nach dem Kriterium zusammengesetzt hat, möglichst allen Flügel in der eigenen Partei und dann noch den Leuten in der Oppositionspartei ein Recht zu machen. Und ich glaube eben nicht, dass man mit dem effektiv eine neue Politik kann bringen, also einen neuen Wind kann in die japanische Politik bringen, sondern es ist eben eher einfach eine Rückkehr eigentlich zu dieser Krüppli-Politik, wo die grossen Parteien im Prinzip intern in Seilschaften gespalten sind, wo sich nicht um Grundsatzfragen, nicht um das, was eigentlich für das japanische Volk wichtig wäre, kümmert, sondern darum, wie sie untereinander die Bründe verteilen.
Also Seilschaften, und das heisst dann auch wieder die Energiewirtschaft?
Ganz sicher, also ich bin überzeugt davon, dass die Energiewirtschaft weiterhin ein sehr wichtiger, grosser Machtfaktor ist. Die Energiewirtschaft ist dann einmal auch noch kombiniert, natürlich mit den ganz grossen Elektronikkonzernen, also ein sehr grosser Teil oder vom Elektrizitätskonsum in dem Land ist ja, sind ja so Sachen, wo man sich in der Schweiz gar nicht könnte vorstellen. Also eben die geheizten und die gekühlten Getränkeautomaten oder die WCs, wo in jeder Familie, in jedem Hotelzimmer, wo man immer steht und geht, geheizte Brille haben und gewärmtes Wasser spritzen. Das sind eigentlich absurde Sachen, aber ich meine, das ist klar. Also die Firmen, die wollen natürlich nicht, dass das abgeschafft wird, weil das geht ihren Umsatz zurück.
Persönlich, Urs Murf, Sie sind jetzt unmittelbar nach der Katastrophe in Japan sind Sie im Land gewesen, seither nochmal und jetzt nochmal. Was für einen Eindruck haben Sie so ganz persönlich, wie das Land mit dieser Katastrophe umgeht?
Ja, da muss man mal eins sagen. Also ich meine, die Katastrophe, die hat dermassen gigantische Ausmaße. Also es ist ja eine Dreifachkatastrophe. Ein ganz schweres Erdbeben, das an sich schon irrsinnige Schäden angerichtet hat, gefolgt von einem Tsunami, der wirklich nochmal furchtbare Verwüstungen angerichtet hat. Und dann noch die Atomkrise dazu. Ich meine, ich kann mir kein Land in der Welt vorstellen, wo so eine Dreifachkatastrophe einfach hätte können wegstecken können. Also ob jetzt da die politische Apparat ob der gut funktioniert oder schlecht funktioniert, da wäre wirklich jedes Land, jede Regierung, jedes Volk wäre in Schleudern gekommen. Und angesichts von diesen grauenhaften Umständen finde ich, die Japaner als Volk gehen eigentlich doch wahnsinnig gut damit um. Also es ist einfach die Gelassenheit, die sie immer haben, die Selbstbeherrschung, die Selbstkontrolle, dass man allenfalls hochschäumende Emotionen eben versucht, sich zu verkneifen, zu unterdrücken, anständig zu bleiben, weiterhin eben Schlangen zu stehen und eben nicht einfach im Recht vom Stärken nachgehen. Also die Sachen, die finde ich, das ist schon fantastisch.
Urs Murf, herzlichen Dank für das Gespräch.
Fukushima ein halbes Jahr nach der Dreifachkatastrophe. Unser Ostasien-Korrespondent Urs Murf hat von seinen Eindrücken vor Ort berichtet im Tagesgespräch bei der Susanne Brunner.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.